Ja, jetzt ist es schon über 7 Jahre her, als wir, meine Frau Annika, unsere 3 Jungs und ich, im Sommer 2010 nach Dortmund kamen. Da ließen wir hinter uns in Berlin einen uns vertrauten Kiez zurück. Lokale, Geschäfte, Plätze, Einkaufszentren, Clubs und vor allem viele Menschen, die wir schätzten, die wir liebten. In Dortmund wartete auf uns eine ganz neue Stadt und sicherlich vor allem für meine Frau und Kinder, aber auch für mich. Ich hatte zwar schon eine Zeit in Dortmund gelebt, aber das lag da zu dem Zeitpunkt schon über 20 Jahre zurück. Also wir mussten zusammen neu anfangen, uns zu sortieren. Was würde unser Supermarkt werden? Das war eine Frage, in der wir regelmäßig unsere Familieneinkäufe erledigen würden. Lidl, Rewe, Penny oder Kaufland. Was würde unsere Grundschule werden, zu der wir unsere Kinder schickten? Die Uhland-Grundschule hier in der Nähe oder die Berswort-Schule, auch nicht viel weiter weg, oder die Libori-Grundschule. Was würde für Annika und mich unser Lieblingslokal zum Ausgehen werden? In welches Kino würden wir gehen? Und. Nur eine Frage hat sich uns nicht gestellt. Wo finden wir die Gemeinde, die unsere neue Gemeinde werden wird? Denn das war klar, ich wurde als Pastor der Gemeinde FEG berufen. Das ist für die allermeisten von euch anders. Wenn ihr umzieht, dann steht ihr auch vor der Herausforderung, eine neue Gemeinde zu finden, eine Gemeinde, die eure Gemeinde sein wird, wo ihr mit eurem Glauben zu Hause seid, wo ihr Impulse bekommt, frisches Futter für euren Glauben, wo ihr mitarbeiten werdet. Bestimmt haben viele von euch schon vor dieser Herausforderung gestanden. Ich suche mir eine neue Gemeinde, die meine Gemeinde dann wird. Aber was sind die Kriterien für solch eine Gemeindesuche? Also bei der Suche nach einem passenden Supermarkt war für uns die Kriterien klar. Das Sortiment muss stimmen, von vegan über Bio bis hin zu günstigen Discountartikeln. Die Parkplatzsituation muss okay sein, die Preise stimmen, die Entfernung muss vertretbar sein. Aber was sind deine Erwartungen an Gemeinde? Was wären für dich die Kriterien, wenn du dir Gemeinde suchst? Die Predigten, der Lobpreis, die Lieder, die gesungen werden, oder das Kinderangebot, die Hauskreise, der Stil der Gottesdienste, die Größe der Gemeinde vielleicht. Ein wichtiges Kriterium ist ganz sicher auch die Leute, die Menschen, die in der Gemeinde da sind. Gibt es da solche wie mich? Das ist doch eine wichtige Frage. Menschen in meiner Lebenssituation, vielleicht Singles, vielleicht jung verheiratete Ehepaare, vielleicht junge Familien oder Familien mit Teenagern. Oder du fragst dich, sind da auch Leute wie ich, die frisch im Ruhestand sind und noch was vom Leben erleben wollen? Ein weiterer ganz wichtiger Punkt ist die Beziehungstemperatur. Komme ich an in der Gemeinde? Werde ich warm mit den Leuten? Möglicherweise ist auch ein wichtiges Kriterium, wenn du dir Gemeinde suchst, die Vision der Gemeinde. Ist sie missionarisch, diakonisch unterwegs? Und. Viele mögliche Kriterien. Nun gibt es aber bei der ganzen Sache ein Problem. Auch wenn wir Jesus lieben und mit ihm leben, ihm nachfolgen, dann sind und bleiben wir doch, wie Olaf Nattenberg das schon in der Einleitung gesagt hat, sehr unterschiedlich in unseren Erwartungen, in unseren Bedürfnissen und Wünschen an Gemeinde. Es ist eher unwahrscheinlich, dass eine Gemeinde alle deine Erwartungen erfüllen kann und erfüllen wird. Vielleicht hat eine Gemeinde ein tolles Kinderangebot, aber keinen Hauskreis, der für dich passt. Vielleicht bist du mit der Predigt in der Gemeinde zufrieden, aber der Lobpreis schmeckt dir nicht. Oder es ist umgekehrt. Und dann gibt es das auch, dass sich Gemeinde ändert. Gemeinde, die dir früher vertraut war, wird dir auf einmal fremd. Es werden neue Lieder gesungen, die du nicht kennst, und Menschen, die du einmal kanntest, die deine Freunde waren, sind nicht mehr da. Manche von uns werden dann aus ihrer Unzufriedenheit heraus aktiv und sagen, ich kann und will Gemeinde mitgestalten, mich einbringen und Gemeinde mehr zu einem Ort machen, der so ist, wie ich glaube, dass Gott unsere Gemeinde haben will. Das ist spannend und das kann auch schwierig werden, wenn sich die Initiativen überschneiden und Initiativmenschen sich in die Quere kommen. Andere sagen in so einer Situation, ich gehe, ich muss mir eine andere Gemeinde, eine neue Gemeinde suchen. Wie das auch immer ist, hier wird deutlich, aus menschlicher Sicht ist und bleibt Gemeinde, jede Gemeinde, ein Ort, an dem Konflikte vorprogrammiert sind. Was tun wir in dieser Situation? Ist die Suche nach meiner Gemeinde aussichtslos oder habe ich die Hoffnung, dass es woanders besser wird? Mit wie vielen Kompromissen kann und will ich leben? Und jetzt finde ich es spannend, wenn wir Gottes Wort hören. Und Olaf Nattenberg wird uns den Predigttext vorlesen. Weil der griechische Text so eine Bandbreite an Übersetzungen zulässt, habe ich auf dem Gottesdienstflyer zwei Übersetzungen abdrucken lassen. Und Olaf Nattenberg wird es jetzt aus der Einheitsübersetzung vorlesen.
Bitte? Text?
Bitte?
Den ganzen Text? Ganzen Text, ja. Ich lese aus Epheser 2, 11 bis 22 nach der Einheitsübersetzung. Erinnert euch also, dass ihr früher von Geburt Heiden wart und von denen, die äußerlich beschnitten sind, Unbeschnittene genannt wurdet. Zu jener Zeit wart ihr von Christus getrennt, der Gemeinde Israels fremd und von dem Bund der Verheißung ausgeschlossen. Ihr hattet keine Hoffnung und lebtet ohne Gott in der Welt. Jetzt aber seid ihr, die ihr einst in der Ferne wart, in Christus Jesus, nämlich durch sein Blut in die Nähe gekommen. Denn er ist unser Friede. Er vereinigte die beiden Teile und riss die trennende Wand der Feindschaft in seinem Fleisch nieder. Er hob das Gesetz mit seinen Geboten und Forderungen auf, um die zwei in sich zu einem neuen Menschen zu machen. Er stiftete Frieden und versöhnte die beiden durch das Kreuz mit Gott in einem einzigen Leib. Er hat in seiner Person die Feindschaft getötet. Er kam und verkündete den Frieden, euch den Fernen und Frieden den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide in dem einen Geist Zugang zum Vater. Ihr seid also jetzt nicht mehr Fremde und ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Ihr seid auf das Fundament der Apostel und Propheten gebaut. Der Eckstein ist Jesus Christus selbst. In ihm wird der ganze Bau zusammengehalten und wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Durch ihn werdet auch ihr zu einer Wohnung Gottes im Geist miterbaut.
Das ist wirklich ein Hammertext, finde ich. Das ist echtes geistliches Schwarzbrot. Diesen Text lohnt es sich viele Male durchzulesen, in unterschiedlichen Übersetzungen und darüber nachzudenken. Gottes Bauplan für Gemeinde wird hier erklärt. Und jetzt in meiner Predigt kann ich nur ein paar Kerngedanken nachzeichnen, die, so glaube ich, aber uns auch schon ordentlich Stoff zum Nachdenken geben werden. Das erste Stichwort ist Feindschaft. Feindschaft in unserer Gemeinde? Gibt es das? Und im Predigttext wird das Bild von Mauern verwendet, die trennen. Also der Apostel Paulus, der am Anfang als Verfasser dieses Briefes genannt wird, schrieb an Christen in Ephesus und in vielen anderen Gemeinden und er spricht davon, dass es damals in den Gemeinden Feindschaften gab. Vers 14 und Vers 16 lesen wir das. Und zwar Feindschaft, so spricht er in einem Bild davon, die wie eine Mauer zwischen Menschen stand, die Menschen voneinander trennte. Feindschaft, das heißt doch, dass da Menschen waren, die voneinander sagten, der andere ist nicht okay. Wir können nicht zusammen. Unsere Anschauungen sind so grundsätzlich verschieden, unsere Prägungen sind so grundsätzlich verschieden, dass sie wie eine Mauer zwischen uns stehen. Wir müssen etwas gegen den anderen unternehmen, wir müssen uns schützen. Was war damals los? Schon am Anfang des Textes wird deutlich, es ging um den Konflikt zwischen Juden und Nichtjuden. Die Juden im Römischen Reich waren stolz darauf, ein Jude zu sein. Sie verstanden sich persönlich als die religiöse Elite der Welt, der Menschheit. Und dadurch, dass die Juden die Tora, also die ersten 5 Bücher der damaligen hebräischen Bibel hatten, war für sie klar, Gott, der Herr, der Schöpfer der Welt, der Allmächtige, er hat uns, die Juden, das Volk Israel, auserwählt. Er hat zu uns gesprochen. Vor allen anderen Völkern hat er uns erwählt, er ist unser Gott. Und die anderen Völker, die Nichtjuden, das waren für sie die Heiden, die Unbeschnittenen oder Blinden, wie sie sie verächtlich nannten. Entweder, so war den Juden zu der Zeit klar, musste man ihnen das Licht bringen oder aber man musste sich von ihnen distanzieren, abgrenzen, fernhalten, um sich nicht zu verunreinigen, um nicht den eigenen Glauben zu gefährden. Paulus sagt im Blick auf die Nichtjuden, ja, ihr wart damals weit weg von Gott, Vers 12, ihr wart ausgeschlossen von Israel, dem Volk Gottes, darum galten für euch die Zusagen nicht, die Gott seinem Volk gab, als er seine Bündnisse mit ihnen schloss, ohne jede Hoffnung, ohne Gott habt ihr in dieser Welt gelebt. Aber dann kam Jesus. Vers 13. Doch das ist vorbei. Jetzt gehört ihr zu Christus, der am Kreuz sein Blut für euch vergossen hat. Ihr seid Gott jetzt nahe, obwohl ihr vorher so weit von ihm entfernt lebtet. Also Paulus sagt, durch Jesus seid ihr Teil der Gemeinde Gottes. Wunderbar. Happy End. Könnte man meinen, das Problem ist erledigt. Aber leider war das nicht so. Der uralte Konflikt zwischen Juden und Nichtjuden setzte sich in der Gemeinde von Jesus fort. Zwischen Judenchristen, und das waren Juden, die zum Glauben an Jesus gekommen waren, und dabei aber sich weiter als Juden verstanden und Jesus als den Messias verstanden, der ihren jüdischen Glauben erfüllte, und zwischen diesen Judenchristen und den Christen mit nichtjüdischem Hintergrund. Da setzte sich der Konflikt fort. Die Judenchristen sagten zum Beispiel, das ist in den Briefen dokumentiert, wer Christ sein will, muss sich beschneiden lassen. Beschneidung, also die Entfernung der Vorhaut am männlichen Glied, das ist und war seit jeher das Zeichen der Juden. Ein richtiger Christ, so sagten sie, muss die jüdischen Reinheitsvorschriften und die Speisegebote einhalten, den Sabbat beachten, die jüdischen Feste feiern und, und. Ja, und die Heidenchristen, die bald die Mehrheit in den von Paulus gegründeten Gemeinden bildeten, die sagten möglicherweise, du willst Christ sein? Dann musst du auch Schweinefleisch essen. Los, zier dich nicht so. Iss. Dann musst du auch am Sabbat arbeiten. Zeig, dass du frei bist von aller jüdischen Gesetzlichkeit. Wir ahnen, was das für Konflikte waren. Und das alles ist heute nicht mehr unser Thema. Aber es gibt ähnliche Probleme auch bei uns. Es gibt viele Themen, wo wir unterschiedlicher Meinung sind, unterschiedlich geprägt sind. Zum Beispiel die Frage, was ist gute Musik? Was sind gute Texte? Die Frage, was sind gute Filme? Was sind gute Bücher? Die Frage, was ist die richtige Pädagogik? Zum Beispiel beim Thema Sexualität. Die Frage, was ist deine gute Predigt? Was ist dein guter Gottesdienst? Die Frage, welche Rolle soll und darf Kunst in unserer Gemeinde und in unseren Gottesdiensten spielen? Die Frage, was ist eine angemessene Kleidung im Gottesdienst und in der Gemeinde? Die Frage, was ist der richtige Weg für Evangelisation und Mission? Die Frage, wie sieht richtige Leitung aus? Die Frage, was ist ein angemessenes Verständnis der Bibel? Was ist die richtige Auslegung der Bibel? All diese Fragen sind nicht unwichtig. Aber es besteht die Gefahr, dass sie uns trennen, dass sie wie eine Mauer zwischen uns stehen, dass sie zu Feindschaft führen, dass sie dazu führen, dass die eine zum anderen sagt, ich muss mich schützen vor diesen Überzeugungen, die ich für falsch halte, die mir fremd sind. Der andere, die anderen sind gefährlich für mich, für den Glauben und für die Gemeinde. So. Und jetzt kommt der nächste wichtige Gedanke in diesem Predigtext. Durch Christus haben wir Frieden. Vers 14. Durch Christus haben wir Frieden. Er hat Juden und Nichtjuden in seiner Gemeinde vereint, die Mauer zwischen ihnen niedergerissen und ihre Feindschaft beendet. Jesus hat das hingekriegt, was wir Menschen nicht hinkriegen. Er hat den Frieden bewirkt, damals zwischen Juden und Nichtjuden. Das war ja sozusagen aus jüdischer Sicht oder aus, ja, es waren zwei miteinander verfeindete Gruppen der Menschheitsgeschichte. Heute schafft Jesus Frieden, auch in unserer Gemeinde, zwischen Gruppen, die sich aufgrund so unterschiedlicher Überzeugungen bei kontroversen Themen bilden. Wie macht Jesus das denn? Wie hat er das gemacht? Wir lesen das und ich sage das mal jetzt sehr komprimiert. Vers 13 und 16 durch sein Sterben am Kreuz. Vers 13 durch sein Blut, das er dort vergoss. Vers 14 in seinem Leib oder in seinem Fleisch, wie manche Übersetzungen das auch wörtlich bringen. Das ist interessant. Wir reden normalerweise davon, dass Jesus durch sein Sterben am Kreuz uns mit Gott, dem Vater, versöhnt hat. Dass er die Beziehung zwischen uns und Gott heil gemacht hat. Ich und Gott, du und Gott, wir sind wieder okay. Aber hier geht es jetzt um die Beziehung, die wir als Menschen miteinander haben. Jesus hat durch seinen Tod am Kreuz auch die Feindschaft, die Mauern zwischen uns beseitigt, gestörte Beziehungen geheilt. Und Frieden meint hier dasselbe wie im Alten Testament das Wort Shalom, meint, dass es einer Gemeinschaft von Menschen gut geht, äußerlich und innerlich, dass Feindschaft überwunden wird, dass Gegensätze sich ergänzen und nicht ausschließen und dass getrennte Parteien zusammenfinden. Frieden meint auch gute Atmosphäre. Du fühlst dich wohl, wo Frieden ist. Du gehörst dazu. Eine Gemeinde, wo Frieden ist, entwickelt sich gut in jeder Hinsicht. Was auffällt, sind die gewalttätigen, geradezu gewalttätigen Vokabeln, die Paulus hier gebraucht. Vers 14, Jesus riss die Mauer der Feindschaft nieder. Andere Übersetzungen zerstören und vernichten. Also Jesus zerstörte die Feindschaft, er vernichtete sie. Liebe Leute, da habe ich vor Augen das Bild einer Abrissbirne, die mit Gewalt in die Mauer knallt und sie zunichte macht. Vers 15, Jesus hat das jüdische Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Forderungen außer Kraft gesetzt. Andere Übersetzung, er hat es wirkungslos gemacht, zunichte gemacht, aufgehoben. Da ist jetzt nicht so sehr die Abrissbirne, aber das ist so der Verwaltungsvorgang, wo der Chef der Verwaltung kommt und sagt, Schluss jetzt, die Sachen werden geändert, neue Regeln, neue Verordnung. Und Vers 16, Jesus hat die Feindschaft getötet in sich. Also wenn ich das so höre, dann ahne ich, welche unglaubliche Power in dem Tod von Jesus am Kreuz steckt. Und ich ahne, welche große Kraft notwendig ist, um Feindschaft, um Mauern zwischen Menschen auch in unserer Gemeinde zu überwinden, um Versöhnung zu bewirken. Lass uns einen Moment nachdenken. Wenn du sauer auf jemanden bist, wenn du enttäuscht bist, frustriert bist, wenn du jemand gegenüber eine negative Grundhaltung hast, dann ist das keine Kleinigkeit, kein Kavaliersdelikt. Das ist eine Form von Feindschaft. Und alle Spielarten von Feindschaft entfalten eine unglaublich destruktive Macht in deinem Leben und in unserer Gemeinde. Feindschaft ist eine Art Ursünde. Feindschaft hält dich gefangen. Und Jesus hat die Macht dieser Ursünde gebrochen am Kreuz. Als er dort am Kreuz starb und alle Feindschaft auf sich zog und daran starb und zerbrach an unserer Stelle, da hat er uns frei gemacht von dem Strudel der Feindschaft, von der Sogwirkung dieser negativen Haltung untereinander. Wir lesen, Jesus versöhnte uns mit Gott und auf dieser Grundlage vereint er uns in aller Unterschiedlichkeit zu einem neuen Menschen in sich, in seinem Leib, zu einem Leib, zur Gemeinde. Und wir lesen auch, durch Jesus hat Gott nicht nur das jüdische Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Forderungen außer Kraft gesetzt, Vers 15, sondern auch alle anderen geschriebenen und ungeschriebenen Gesetze in unserer Gemeinde, die dazu führen, dass wir uns be- und verurteilen und dass es Mauern zwischen uns gibt, die trennen. Durch Jesus haben wir einen Zugang zum Vater als Geschenk, unverdient auf der Grundlage von Gnade. Das macht bescheiden und demütig. Und so sind wir, bist du und bin ich, sind wir Teil von Gottes Familie. Wir sind Hausgenossen Gottes. Und du bist in Gemeinde, auch wenn du spürst, dass du anders bist, nicht geduldet. Du bist kein Fremder, sondern du gehörst dazu. Und das Schöne ist, was Jesus da am Kreuz bewirkt hat, mit seiner unglaublichen Kraft, geht auch weit über die Grenzen unserer Gemeinde hinaus. Das ist etwas Universales. Jesus hat gezeigt, dass er die Kraft hat, die Menschheit, die unterschiedlichen Teile der Menschheit miteinander zu verbinden. Damals Juden und Nichtjuden. Aber heute, wo Menschen unterschiedlicher Rassen und Klassen voneinander getrennt sind, unterschiedliche Nationen, Religionen und Kirchen. In Jesus ist die Kraft zur Versöhnung und Gemeinde ist das Modell einer versöhnten und geeinten Menschheit. Gilt auch für die SPD. Gemeinde ist eine Baustelle und Jesus der Baumeister. Das ist der letzte Gedanke und jetzt komme ich nochmal zurück auf die Frage nach diesem Thema, ich suche mir meine Gemeinde. Hier in den letzten Versen bringt Paulus noch einmal ein neues Bild, nämlich die Gemeinde ist ein Bau oder eine Baustelle. Und das Spannende ist, nicht wir sind diejenigen, die bauen, sondern Christus ist das Fundament und gleichzeitig der Baumeister. Und dann, ich lese uns die Verse nochmal vor. Ihr seid auf das Fundament der Apostel und Propheten gebaut. Der Eckstein ist Christus selbst. In ihm wird der ganze Bau zusammengehalten und wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Durch ihn werdet auch ihr zu einer Wohnung Gottes im Geist miterbaut. Interessant ist, alle diese Formulierungen sind passiv. Wir werden auf das Fundament Christus gebaut. Man kann sich das so vorstellen, als lebendige Steine werden wir gebaut, wirst du gebaut, wie im ersten Petrusbrief zu lesen. Wir werden durch Christus zusammengefügt oder man könnte auch sagen zusammengehalten. Wir werden durch Christus mit auferbaut. Da kann man ja sagen, alles gut, passiv, lass ihn nur machen, soll er uns doch bauen. Aber so geht das nicht. Das ist eine Herausforderung. Passiv heißt in diesem geistlichen Sinne nicht, wir sind völlig unbeteiligt. Passiv heißt, ich und du, wir lassen zu, dass Gott etwas mit uns macht. Für das Thema Gemeindesuche bedeutet das, nicht du bist es, der Gemeinde sucht und nach sorgfältigem Vergleichen sich dann für die möglicherweise beste Gemeinde entscheidet, sondern Jesus fügt dich in eine Gemeinde ein. Und Gemeindesuche heißt dann nicht zuerst möglichst viele Gemeinden miteinander vergleichen, um die Vorzüge und Nachteile kennenzulernen, sondern heißt vor allem zu beten, Herr, in welche Gemeinde willst du mich einfügen? Und wenn du dich einfügen lässt, dann bedeutet das auch, du bist bereit, anzunehmen, was schon da ist. Du bist ja nicht der einzige lebendige Stein. Du weißt, mit mir fängt die Baustelle nicht an und hört auch nicht auf. Das schließt die Entscheidung ein, ich will der Leitung vertrauen. Ich lasse mich ein auf die Leitung, die ich in Gemeinde vorfinde. Das schließt auch ein, ich lasse zu, dass mich Jesus durch Konflikte verändert. Wenn Jesus Bausteine einfügt, dann müssen die manchmal passend gemacht werden. Jeder Stein, so haben wir es bei Willow Creek gehört, hat seine Ecken und Kanten. Und manchmal muss ein Baumeister auch einen Stein passend machen. Und das geschieht durch Konflikte. Und wenn ich mich einfügen lasse, dann lasse ich zu, dass ich durch Konflikte gehe und dass durch Konflikte Jesus mich wirklich auch in der Gemeinde gebrauchen kann. Und nicht zuletzt heißt eingefügt werden auch, du entscheidest dich dafür, in einer Gemeinde zu bleiben. So lange zu bleiben, bis Jesus dich in eine andere Gemeinde einfügt. Lasst uns dem weiter nachdenken. Und das Abendmahl, was wir jetzt feiern, bringt zum Ausdruck, dass Jesus uns zusammenfügt und dass wir durch ihn zu einem Leib gehören. Und wenn wir das Abendmahl so miteinander feiern, dann nehmen wir das an. Dann sagen wir, ja, Jesus, ich lasse mich von dir in deinen Leib einfügen.